Jetzt eine Einteilung dieses Briefes. Einteilungen, die sind ja immer Vereinfachungen, und Vereinfachungen sind auch immer auf ihre Weise einseitig. Und darum ist das nur eine mögliche Einteilung. Es ist wahrscheinlich nicht die beste, es gäbe sicher bessere, und es ist auch immer nicht ganz leicht, sich zwischen einer einfachen Einteilung, die einiges auslassen muss, und einer ausführlicheren Einteilung, die fast zu viel sagt, irgendwo da ein gutes Maß zu finden. Nun, ich habe den ganzen Brief in zwei Teile einmal geteilt. Ich habe heute noch einmal nachgelesen bei Fritz Ebbi, Einleitung in die Bibel. Und er teilt den Brief auch so ein. Ich glaube sogar, dass ich das damals von ihm übernommen habe, vor Jahren, als ich diese machte. Und damit will ich auch dieses Buch von Ernst Ebbi herzlich empfehlen. Es ist ausgezeichnet. Es ist wirklich gut. Und das sage ich jetzt, nachdem ich dieses Buch schon 20 Jahre kenne und immer wieder nachschaue. Und ich finde es immer wieder einfach hilfreich, nützlich. Er fasst die biblischen Bücher in ausgezeichneter Weise zusammen. Also jetzt zu dieser Einteilung. Ein erster Teil Lehre und ein zweiter Teil Anwendung. Das ist so die grobe Einteilung. Wenn wir das jetzt im Überblick uns hier ansehen, die Lehre, Kapitel 1, 1 bis 10, 18, besteht aus einem ersten Hauptteil, der zeigen will, Jesus ist größer. Er ist größer als die Propheten. Durch die Propheten hat Gott stückweise, teilweise geredet, im Sohn vollumfänglich und abschließend. Er ist größer als die Engel. Engel sind Geschöpfe, Engel sind Diener. Er aber ist Schöpfer, er ist Herrscher. Dann eine erste Warnung wird hier reingeschoben. Dann drittens, Christus ist größer als Mose. Er ist der Herr des Mose. Und er vermag sein Volk ans Ziel zu führen, was Mose nicht konnte. Und hier eine zweite Warnung eingeschoben, 3,7 bis 4,7. Dann viertens, Christus ist größer als Josua. Josua ist nur über die Erde geschritten, Christus ist durch die Himmel geschritten. Josua hatte ein Schwert aus Eisen in seiner Hand, Christus hat ein mächtigeres Schwert in seiner Hand, das Wort Gottes. Er ist größer als Josua, 4,8 bis 16. Fünftens, er ist größer als Aaron, denn Aaron hatte selber Fehler, Aaron musste auch für sich selbst opfern, Christus musste nicht für sich selbst opfern. Aaron brachte fremdes Blut dar, Christus hat sein eigenes Blut vergossen. Aaron musste sterben, Christus lebt ewig. Er ist größer als Aaron. Und hier eine dritte Warnung, 5, 11 bis 6, 20. Also Lehre, die Lehre zeigt A, Jesus ist größer, dann zeigt die Lehre B, sein Werk ist größer. Also B, das Werk Jesu Christi ist größer als alles, was Gott im Alten Testament durch seine Diener gewirkt hat. Ein besserer Bund mit besseren Verheißungen, einem besseren Mittler, einem besseren Bürgen. Dieser Bund macht den, der erlöst ist und der an Jesus Christus glaubt, fest. Im Alten Bund versagte das Volk und das Volk kam unter Gottes Gericht. Im Neuen Bund ist es Christus selbst, der dafür verbürgt, dass der Bund gehalten wird, und darum werden die, die ihm gehören, nicht unter Gottes Gericht kommen. Es ist ein besserer Bund. Ein besseres Haus, darum geht es in Kapitel 9. Das Alte Testament, der Alte Bund, hatte ein irdisches Haus. Christus führt uns ein in ein geistliches, in ein himmlisches, in ein ewiges Haus. Der alte Bund hatte ein Haus, das Menschen errichtet hatten. Der neue Bund führt uns ein in ein Haus, das Gott selbst bereitet hat. Ein besseres Haus. Und bessere Opfer. Ja, die alttestamentlichen Opfer konnten niemals Sünde hinwegnehmen, sagt Hebräer 10. Sie konnten nur beständig daran erinnern, dass der Mensch sündig ist und Sünden begangen hat. Aber Christus hat durch sein Opfer, durch seinen Tod ein für alle Mal die Sünde hinweggetan und so bleibende Vergebung für uns erwirkt. Und Gott gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Ein besseres Opfer. Hebräer 10, 1 bis 18. Das also ist der große erste Teil des ganzen Hebräerbriefes. Lehre. Jesus Christus ist größer, sein Werk ist größer. Dann folgt der zweite Teil, nämlich aus der Lehre ergibt sich die Anwendung. Ja, der zweite Teil des Briefes enthält also die Anwendung der Lehre. Nun, das ist die ganz bezeichnende Art, die wir beim Apostel Paulus kennen, dass er zuerst lehrt und die Lehre gibt Fundament, Glaubenssubstanz, und aus diesem Gelehrten, aus der Glaubenssubstanz heraus, kommen dann die Folgerungen für die Praxis. So ist auch der Epheserbrief aufgebaut, so auch hier eben der Hebräerbrief. Die Anwendungen der Lehre, der Tatsache, dass Christus größer ist, dass sein Werk größer ist, es ermuntert uns, hinzuzutreten. Dann treten wir hinzu, dann brauchen wir keine Scheu zu haben. Und wir müssen auch nicht mit einem schlechten Gewissen kommen. Sein Blut hat uns gereinigt, er hat bezahlt für unsere Sünden. Mit gutem Gewissen, gereinigt, können wir vor Gott treten. Und wir haben allen Grund, ihm zu vertrauen. Hat Gott nicht bewiesen, dass er treu ist? Schaut euch an, er hat geredet. Seit den Tagen der Erzväter, durch die Propheten, er hat alles, was er angekündigt hat, erfüllt. Er ist vertrauenswürdig. Wir haben allen Grund, ihm zu vertrauen, all seine Verheißungen zu glauben. Und wenn wir glauben, werden wir leben. Und wir sollten uns nicht irritieren lassen durch Leiden, die über uns kommen. Ja, ihr macht Leiden durch, ihr Hebräer. Und wenn Paulus der Schreiber ist, dann hätte Paulus auch sagen können, dass auch er seines Glaubens wegen leidet. Aber das bedeutet nicht etwa, wie euch die Juden sagen wollen, schaut, das ist der Beweis dafür, dass Gott euch zürnt. Darum habt ihr jetzt alles verloren, eure Häuser, und sitzt in den Gefängnissen. Gott zürnt euch, weil ihr den Glauben eurer Väter verleugnet habt und jetzt diesem Jesus nachlauft. Und viele waren natürlich verunsichert, und darum schreibt Paulus an die bedrängten Hebräer, dass ihr leidet, ist ja gerade das Gegenteil, nämlich nicht ein Erweis von Gottes Zorn über euch, sondern von Gottes Liebe über euch. Ihr seid seine Kinder. Er will euch schulen, erziehen. Er will, dass ihr ihm immer ähnlicher werdet. Er will, dass ihr an seiner Heiligkeit teilhabt. Und zwar auch praktisch im Wandel, im Leben. Also ist das ein Beweis seiner Liebe. Er ist euer Vater und ihr seid seine Söhne, seine Kinder. Und darum seid ihr ihm nicht gleichgültig. Denn alle Väter, die Söhne haben, alle Eltern, die Kinder haben, die erziehen ja ihre Kinder. Gerade weil es ihre Kinder sind. Und weil sie sie lieben, lassen sie sie nicht einfach gehen, sondern erziehen sie und müssen sie manchmal auch strafen und züchtigen, um sie eben zu erziehen. Und genau das tut Gott mit euch. Er handelt mit euch als mit Söhnen. Und dann zum Schluss, die Bruderliebe bleibe. Hier verschiedene praktische Ermunterungen, Ermahnungen, die ich einfach unter dieser Aufforderung eingeordnet habe, die Bruderliebe bleibe, das Zusammenleben, Acht haben aufeinander, gemeinsam dem Herrn dienen, den Führern gehorchen, all das steht in Kapitel 13 in den Versen 1 bis 17. Soweit also ein Überblick über den Inhalt dieses Briefes, eine Einteilung dieses Briefes, und jetzt schlagen wir das erste Kapitel miteinander auf, Hebräer Kapitel 1, und wir lesen gleich das ganze Kapitel. Dieses ganze Kapitel ist tatsächlich ein zusammenhängendes Ganzes, ein großer, geschlossener Gedanke. Hier will der Verfasser zeigen, will Paulus zeigen, wie Gott in seinem Sohn gesprochen hat und wie dieser sein Sohn größer ist als alle, die vor ihm waren, und größer ist als alles Erschaffene. Denn er ist Gottes Sohn, er ist wahrer Gott vom wahren Gott, er ist der Schöpfer und Herrscher selbst. Ja, lesen wir also dieses ganze Kapitel, Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit seiend und der Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihn zum Vater, und er soll mir zum Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid, und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen? Ja, die Verse 1 bis 3, die zeigen uns zunächst, erstens, Christus ist größer als alle Propheten. Gott hat in den Tagen der Väter geredet durch die Propheten. Und kein Prophet konnte Gottes Ratschluss ganz enthüllen, offenbaren. Jeder Prophet war ein Gefäß in Gottes Hand, aber jedes dieser Gefäße war beschränkt, begrenzt. Und so konnte ein Jesaja nur seinen Teil der Wahrheit des kommenden Messias verkündigen, Jeremia einen anderen, Hesekiel wieder einen anderen und Daniel wieder einen anderen, aber in Christus, in seinem Sohn, hat Gott sich vollumfänglich, abschließend und endgültig geoffenbart. In Vers 3 wird dann gesagt, warum das möglich war. Das war möglich oder ist nur möglich, weil Jesus, weil der Messias Gottes Sohn ist und damit selbst Gott ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. An ihm sah man die ganze Herrlichkeit Gottes. An ihm, an seinen Worten und an seinen Werken. In den Versen 1 bis 3, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, 7 Seiten seiner Herrlichkeit. Er ist der Erbe aller Dinge. Das heißt, dass Gott alles erschaffen hat um seines Sohnes Willen und einst, oder alles erschaffen hat, um dem Sohn alles zu geben. Ihm alle Gewalt und ihm alle Herrschaft zu geben. Ihm muss alles untertan sein. Alle Dinge. Er ist der, durch ihn hat Gott die Welten erschaffen. Und das erinnert uns an Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und durch dieses Wort ist alles geworden, das geworden ist, und ohne dasselbe ist nichts geworden von dem, was geworden ist. Er ist also der Schöpfer der Welten. Er ist der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit. Nun, das Deutschwort Abglanz, das klingt ein bisschen fast abwertend. Und so müssen wir das etwas umschreiben. An ihm wird die ganze göttliche Herrlichkeit gesehen. Er strahlt die ganze göttliche Herrlichkeit aus. Und das kann er nur, weil er selbst gleichen Wesens ist mit Gott. Er ist so, wie es die alten kirchlichen Bekenntnisse formulierten, wahrer Gott vom wahren Gott. Ewig, ungeschaffen. Und darum nur kann er auch in seiner Menschwerdung, wo er in sichtbarer Gestalt erscheint, alle Wesenheiten Gottes enthüllen, darstellen, erstrahlen lassen. Das kann ja kein Geschöpf, weil jedes Geschöpf begrenzt ist. Jedes Geschöpf kann nur gewisse Seiten von der Herrlichkeit und Größe und Weisheit des Schöpfers widerstrahlen. Aber er kann Gott vollständig zum Ausdruck bringen, weil er selbst Gott ist. Und so habe ich hier hingeschrieben, Johannes 14, Vers 9, dort sagt Der Sohn Gottes, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. An ihm, in ihm sehen wir Gott. Er ist der Abdruck von Gottes Wesen. Dieses Wort Abdruck bedeutet auch so viel wie Stempel. Und das ist, finde ich, jetzt gar nicht schlecht, weil das deutsche Wort Stempel ja zwei Sachen bedeutet. Nämlich, welche beiden Seiten, müssen wir uns jetzt noch nicht ansehen, welche beiden Seiten, oder was bedeutet Stempel auf Deutsch? Es bedeutet zwei Dinge. Bitte? Ja, ihr wisst nicht richtig, worauf ich hinaus will. Ich habe einen Pass und dann will der Beamte, wenn ich irgendwo einreise, was will er sehen im Pass? Einen Stempel. Ja, und der Beamte will er auch einen Stempel sehen. Der Beamte, der das Visum ausfährt. Nein, er hat einen Stempel in der Hand. Also auf Deutsch steht Stempel für beides. Für das Ding, das den Abdruck erzeugt und für den Abdruck selbst. Stehen wir? Und so ist Christus beides. Christus ist Gott, also er, der vollkommen in sich Gott ist. Und als Mensch ist er auch dieser vollkommene Abdruck, dass man an ihm alle Wesenheiten Gottes sehen kann. Und dieses hebräische Wort Abdruck, Stempel, das hebräische Wort ist hier Charakter. Und wir kennen ja dieses Wort als Fremdwort. Wir brauchen es so häufig, dass uns nicht einmal mehr bewusst ist, dass es ein Fremdwort ist, ein Charakter. Charakter heißt eigentlich Abdruck. Die Prägung einer Person, das ist sein Charakter. Christus ist der Charakter Gottes, weil er Gott gleich ist. Er ist der Erhalter aller Dinge. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Alles. Er trägt die Welten, er trägt das Universum. Und darum braucht ja der Christ, der Christus vertraut, nicht Angst haben, wo alle Welt Angst hat. Was soll aus dieser Welt noch werden? Was kommt denn da alles noch auf uns zu? Was mag da alles noch passieren, wenn solche Dinge passieren wie in den letzten Monaten? Wir wissen, Christus trägt alles, alle Dinge. Alles, was geschieht, alles ist ihm untertan. Er hat alles in der Hand. Das ist nicht einfach eine theologische Wahrheit, das ist eine äußerst praktische Wahrheit, eine Lebenswahrheit. Und die brauchen wir zum Leben und zum Überleben. Der Glaube daran, Christus trägt alle Dinge. Ihm ist das Ruder nicht aus der Hand gefahren. Ihm hat sich das Steuerrad nicht den Händen entwunden. Er trägt alle Dinge, wirklich alles. Er ist der Thronende. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er thront. Er ist den Ereignissen nicht unterworfen, sondern Christus ist der, der über den Ereignissen steht und alles lenkt. Ihm ist alles untertan. Und dieser große Herr und Retter, oder dieser große Herr und Herrscher, er ist unser Retter geworden. Er hat die Reinigung der Sünden vollbracht durch sich selbst. Das steht bei mir in eckigen Klammern und das bedeutet, dass nicht alle Handschriften diese Lesart enthalten. Und wenn ihr eine neuere Bibelübersetzung habt, dann steht das bei euch vielleicht nicht. Und darum sage ich es euch hier. Paulus schreibt hier, dass er, der alles trägt durch sein Wort, dass er durch sich selbst die Reinigung der Sünden vollbracht hat. Er hat alles für uns getan, um uns zu retten. Er hat nicht Engel geschickt, es zu tun. Er hat nicht irgendwelche Knechte, Propheten geschickt, es zu tun. Er hat selbst die Sache ausgeführt. Mit allem, was das für ihn bedeutete. Kapitel 2 wird dann davon sprechen. Was das bedeutete, dass er durch sich selbst die Reinigung der Sünden vollbrachte. Ja, mit diesem Herrn haben wir es zu tun. Das ist die Identität Jesu von Nazareth. Und dann kommt eine sehr ausführliche Darlegung der Tatsache, dass er größer ist als die Engel. Warum geht der Schreiber so ausführlich darauf ein? Nun, das hat auch zu tun mit den Empfängern des Briefes. Das Alte Testament spricht viel von Engeln, gibt uns etliche Auskunft über die Engel. Es heißt von den Engeln, sie seien gewaltig an Kraft, Psalm 103, mächtig. Wir lesen von den Engeln, dass sie den Thron Gottes umgeben. Sie werden genannt die Heerscharen Jahwes des Gottes Israels. Nun, das hat offensichtlich die Juden dazu angeregt, weiterzudenken über die Engel. Und die Juden hatten dann im Lauf der Jahrhunderte eine sehr ausführliche Engellehre entwickelt. Und sie waren darin so weit gegangen, dass man am Ende fast meinen könnte, die Engel sind die, die alles wirken und tun, und die Engel werden am Schluss Israel noch erlösen. Und für sie waren die Engel so groß in ihrem Denken. Also sie dachten an Jahwe, den Gott der Väter, nachher kommen die Engel. Diese großen und mächtigen Engel und Engelscharen. Und darum war es so wichtig, dass hier der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt, auch die Engel, an die ihr so häufig denkt und die euch so viel bedeuten, auch sie sind Jesus untertan. Sie sind seine Diener. Sie müssen vor ihm niederfallen. Sie sind Diener, während er ein Thronender ist. Sie heißen im Alten Testament einige Male Böne Elohim, Söhne Gottes. Aber zu keinem der Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn. Nie. Heute habe ich dich gezeugt. Und so ist er in siebenfacher Hinsicht größer als die Engel. Er hat einen besseren Namen. Er heißt nämlich der Sohn Gottes. Er hat einen ewigen Thron. Vers 8, dein Thron ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist über seinen Genossen. Gott, dein Gott, hat dich gesalbt mit Freudenöl über deinen Genossen. Er hat in allem den Vorrang. Und dann im Vers 10 heißt es direkt, dass er alles erschaffen hat. Er wird mit Herr angesprochen, du Herr. Und hier ist gemeint der Sohn Gottes. Du Herr hast im Anfang die Erde gegründet. Ja, also nachdem Vers 3 gesagt, hatte das Vers 2, nachdem Vers 2 gesagt hatte, dass Gott durch ihn alles erschaffen hat, wird hier gesagt, du hast alles erschaffen. Wir können ja Gott in seinen drei Personen nicht trennen. Wir können wohl unterscheiden, aber nicht trennen. Und so ist der Sohn auch selbst Schöpfer, der Schöpfer. Er ist der Ewige und der Unveränderliche. Der Ewige und der Unveränderliche. Alles Geschaffene wird untergehen, du aber bleibst. Alles Geschaffene wird sich verwandeln, du aber bist derselbe. Er ist ewig und unveränderlich. Und auch das besagt, dass er Gott ist. Denn das kann man nur von Gott sagen. Er sei ewig und unveränderlich. Kein Geschaffenes ist ewig, nur Gott ist ewig. Und die ganze Schöpfung wird vergehen, sich verwandeln und vergehen. Er aber verändert sich nicht, er bleibt. Er ist also der Ewige und der Unveränderliche im Gegensatz zu allen Geschöpfen. Gott legt ihm alles zu Füßen. 3 Vers 6. Also Gott legt ihm alles zu Füßen. Das heißt, alles wird ihm eines Tages untertan sein. Alles. Wohl dem, der sich im Glauben ihm untergeordnet hat. Wehe dem, der sich ihm widersetzt. Denn Gott wird ihn als einen Feind behandeln. Er wird ihm alle seine Feinde zu Fuß legen. Das ist ein ernster Gedanke. Er befiehlt den Engeln. Im Vers 14 steht, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt. Die werden gesendet. Er befiehlt den Engeln. Er sendet und sie müssen auf sein Gebot hin gehen. Also zeigt sich in dieser siebenfachen Weise, wie Christus größer ist als die Engel. So, und jetzt machen wir Pause. Ja, es sind zwei Dinge aus dem ersten Kapitel, die wir uns ein wenig näher anschauen müssen. Aber dann müssen wir zum zweiten Kapitel fortfahren. Wir können uns nicht zu lange in jedem Kapitel aufhalten, weil der Brief doch recht umfangreich ist. Ja, wir haben in Hebräer 1 deutlich gesehen, dass Jesus, der Christus, er ist Gottes Sohn. Das wird in diesem Kapitel viermal gesagt. In Kapitel 1, Vers 2, Gott hat zu uns geredet im Sohn. Dann im Vers 5, du bist mein Sohn. Noch einmal im Vers 5, ich will ihm zum Vater, er soll mir zum Sohn sein. Und dann in Vers 8 noch einmal, in Bezug auf den Sohn aber, spricht Gott. Nun, was bedeutet im Vers 5 dieser Ausdruck, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Heute, das ist ja eine ganz genaue Zeitbestimmung. Will das besagen, dass er einmal nicht Sohn Gottes war und es dann wurde? Oder wie müssen wir das verstehen? Nun, ich habe ja vorhin gezeigt, oder wir haben gesehen, wie wir es auch lasen, dass Christus ewig ist, ewig und unveränderlich. Aber wie verträgt sich das dann mit dieser Aussage? Heute habe ich dich gezeugt. Dann wäre er ja erst dann geworden, was er vorher nicht gewesen wäre. Dann wäre er also doch veränderlich und nicht ewig unveränderlich. Ja, Felix? Er ist Mensch geworden, ja. Es bezieht sich auf seine Menschwerdung. Und zwar können wir sagen, Das Neue Testament zeigt es uns so, dass Jesus Christus in dreifacher Hinsicht Sohn heißt. Er heißt Sohn als der ewige Gottessohn, der in des Vaters Schoß ist. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Er ist von Ewigkeit her ewig Gottes Sohn. Gott ist unveränderlich, er ist ewig der dreieinige Gott. Und so ist Jesus Christus von Ewigkeit her Gottes Sohn. Dann wird der Sohn genannt in oder durch seine menschliche Geburt. Psalm 2, Vers 7. Oder eben Hebräer 1, Vers 5, der diesen Psalm zitiert. Heute habe ich dich gezeugt. An einem ganz bestimmten historischen Tag in der Geschichte dieser Erde, in der Geschichte der Menschheit, wurde er zum Sohn Gottes als Mensch. Da wurde er, der Sohn Gottes war, Mensch. Aber dieser Mensch, der geboren wurde, war eben der Sohn Gottes. Und darum kann es auch heißen, heute habe ich dich gezeugt. Alles Mensch ist der Sohn Gottes geworden in seiner Menschheit. Lukas 1, Vers 35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, also zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier steht das also auch direkt im Zusammenhang mit seiner Menschwerdung. Und dann drittens ist er als Sohn Gottes erwiesen durch Auferstehung. Römer 1, Vers 4. Römer 1, Vers 4. Lesen wir auch den Vers 3. Christus ist aus dem Samen Davids gekommen, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch Totenauferstehung. Durch seine Auferstehung aus den Toten ist er als Sohn Gottes erwiesen. Also in dreifacher Hinsicht Sohn Gottes. Der ewige Gottessohn durch Menschwerdung und durch Auferstehung Gottes Sohn. Ja, dann haben wir in Hebräer 1 noch einen zweiten Gedanken, den will ich jetzt noch einmal aufgreifen, weil er zum Kapitel 2 überleitet. In Hebräer 1, 13. Zu welchem der Engel hat Gott je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Nein, das hat Gott nur zu seinem Sohn gesagt. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Dieser Psalm 110 macht deutlich, dass der Messias, dass er einerseits Davids Sohn ist, der Messias heißt Sohn Davids, eben weil er Mensch wurde, aber er ist auch Davids Herr. Und darum sagt ja David von ihm, der Herr, also Jahwe, der Ewige, sagte zu meinem Herrn, das ist der Messias, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Dieser Vers wird außerordentlich häufig zitiert im Neuen Testament. Jesus selber hat ihn zitiert in seinen Auseinandersetzungen mit den jüdischen Gelehrten. Paulus zitiert ihn hier, Petrus zitiert ihn an der Pfingstpredigt. Dieser Vers wird so häufig zitiert, weil er so viel über das Wesen und das Werk des Messias aussagt. Der Messias ist Sohn Davids, das heißt, er ist Mensch. Der Messias ist der Herr Davids, also er ist Gott. Das muss man daraus folgern. Und das war ja die Frage, die die Pharisäer so in Verlegenheit brachte. Der fragte, wessen Sohn ist der Messias? Und dann sagte sie, Davids Sohn. Und dann fragte sie, ja, aber wie kann dann David ihn Herr nennen? Wie kann ja Davids Sohn und Davids Herr gleichzeitig sein? Und dann wussten sie nicht zu antworten. Denn sie hätten ja dann folgern müssen, in dem Fall ist er beides, Mensch und Gott. Und tatsächlich, er ist beides, wahrer Mensch, wahrer Gott. Dann besagt dieser Vers, dass er Mensch war, als Mensch hier lebt und zurückkehrte, setze dich zu meiner Rechten, seine Erhöhung. Und jetzt ist er zur Rechten Gottes. Und was sagt der Vers noch? Dann folgt ein wichtiges Wörtlein, ein sehr wichtiges Wörtlein. Welches Wörtlein? Bitte? Ja, Gott setze dich zu meiner Rechten, hat etwas zu tun mit seiner Würde. Im Himmel sitzt nach hebräischer, nach alttestamentlicher Darstellung, wer? Allein im Himmel, nur eine Person sitzt im Himmel, nämlich Gott. Jedes Mal, wo uns im Alten Testament ein Einblick gegeben wird in den Himmel, nur Gott sitzt und alle anderen stehen im Himmel. Die Heerscharen, die himmlischen Heerscharen, sie stehen, aber Gott sitzt. Und wenn es hier von ihm heißt, setze dich zu meiner Rechten, dann ist das für den Hebräer klar, dann muss er Gott gleich sein. Denn nur Gott darf sitzen im Himmel. Gott thront. Setze dich zu meiner Rechten und nachher bis. Was bedeutet denn bis? Was beinhaltet denn das? Das ist das Wörtlein, das ich meinte. Ja, und dann bis. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und so beinhaltet dieser Vers eigentlich alles, was wir über den Messias wissen müssen. Er ist Mensch, er ist Gott, er ist zurückgekehrt zum Vater, er thront, alles Gott, und er kommt wieder. Bis er kommt. Aber dann steht hier ein Wort, und das ist ein ernstes Wort, bis sich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ja, er muss herrschen, er herrscht, bis jeder Feind ihm untertan gemacht ist. Und jetzt ist die Frage, und diese Frage richtet sich an das Gewissen der Leser, willst du als ein Feind dieses großen Herrschers und Retters behandelt werden? Oder willst du dich nicht viel lieber ihm im Glauben anvertrauen? Gott wird die, die seinem Sohn nicht glauben, als Feinde ihm zu Fuß legen. Hier ist also nicht nur der Satan gemeint und die gefallenen Engel, sondern auch Menschen, die durch ihren Unglauben in Auflehnung und Feindschaft gegen Gott verharren. Und die wird Gott am Ende als die Feinde seines Sohnes ihm zu Fuß legen. Im Zorn, im Gericht, in seiner Allmacht. Ja, wir müssen sehen, dass wir jetzt zum Kapitel 2 kommen. Lesen wir zunächst nur die Verse 1 bis 4. Das ist die erste Warnung jetzt in diesem Brief. Nachdem uns gezeigt worden ist, Jesus Christus ist größer als die Propheten, größer als die Engel. Es ist uns auch gezeigt worden, er hat Erlösung gewirkt. Er hat die Reinigung der Sünden vollbracht. Er thront jetzt als Herrscher. Er wird wiederkommen. Und es werden ihm alle Feinde zu Füßen gelegt. Und da fährt jetzt der Schreiber fort mit dieser Warnung deswegen. Deswegen, wegen all dieser Wahrheiten, wer Jesus Christus ist, was er gewirkt hat und was er wirken wird. Deswegen wollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa vorbeidriften oder abgleiten. Ich würde das eher so übersetzen, vorbeidriften. Pararyomai, das heißt eigentlich an der Sache vorbeifließen. Wie ein Schiff, das an einer Insel vorbei segelt. Dass wir nicht vorbei treiben oder gleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen oder ignorieren, welche, nachdem sie den Anfang der Verkündigung durch den Herrn empfangen hat, und von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ja, wir haben hier also eine Warnung, die eingeschoben wird in diese laufende Darstellung. Es soll gezeigt werden, wer Jesus Christus ist, was er gewirkt hat und jetzt eingeschoben diese Warnung. In Vers 14 war das Stich, Kapitel 1, Vers 14 war das Stichwort gefallen, Errettung. Hebräer 1, 14, die Engel, sind sie nicht alles dienstbare Geister ausgesandt, um denen zu dienen, die die Errettung ererben sollen? Errettung. Und jetzt im Vers 3, Kapitel 2, Vers 3, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Ja, Christus hat Errettung gewirkt. Und diese Errettung, die ist so groß. Darum heißt sie hier eine so große Errettung. die ist so groß, dass die Erretteten sogar höher gestellt werden als Engel. Die Engel müssen nachher den Erretteten dienen. Eine so große Errettung. Und die Errettung ist auch darum groß, weil eine so wunderbare Person sie sich zunächst ausgedacht hat und zweitens vor allem ausgeführt hat. Eine so große Errettung. Die ist so groß, die musste der Sohn Gottes selbst eigenhändig ausführen. Und eine so große Errettung vernachlässigen. Erstens ist das ganz große Torheit. Zweitens ganz große Sünde. Bedenkt, was ihr damit tut. Wenn ihr diese Errettung vernachlässigt, das ist eine solche Verachtung dessen, der sie gewirkt hat. Darum habt Acht, dass ihr diese Errettung nicht für nichts anseht. Meint ihr, ihr werdet dann davonkommen? Auf keinen Fall. Wie wollen wir dann davonkommen, wenn wir diese große Errettung ignorieren? Dann werden wir ganz sicher nicht davonkommen. Und wie wollen wir davonkommen? Erstens, unsere Schuld ist so groß, es ist dann recht, dass wir für diese Schuld gestraft werden. Zweitens, dieser Retter ist so groß. Er ist ja der Allmächtige, er ist ja der Ewige, er ist ja der Schöpfer. Wohin wollen wir fliehen als Geschöpfe vor dem Schöpfer? Wir können ja nicht aus der Schöpfung heraus. Wir können aus einem Machtbereich nicht heraustreten. Wir kommen nicht davon. Also das ergibt sich ganz logisch aus all dem, was in Kapitel 1 gesagt worden ist. Wir könnten das vielleicht einmal so zusammenfassen. Gibt es Leute, die sagen, die Bibel sei wahr. Da gibt es andere, die sagen, die Lehren des Buddha seien wahr. Da gibt es Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Da gibt es Dritte, die sagen, oder Vierte, die sagen, niemand kann wissen, was wahr ist. Da gibt es Fünfte, die sagen, der Koran ist wahr. Und viele wollen sich damit herausreden und sagen, ja, man kann es ja gar nicht richtig wissen. Doch, man kann es wissen. Die Errettung, die Botschaft der Errettung ist so zuverlässig verbürgt, es kann niemand sagen, es sei nicht klar genug gewesen. Die Errettung ist verbürgt durch drei Zeugen. Drei Zeugen. Welche sind diese drei Zeugen? Also wir sollen umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Zusehen, dass wir nicht daran vorbeitreiben. Und jetzt die Botschaft ist verbürgt, erstens durch den Herrn selbst. Im Vers 3, die Verkündigung nahm ihren Anfang durch den Herrn selbst. Jesus von Nazareth war auf diesem Planeten, hat zu dieser und dieser Zeit gelebt. Und eigentlich wissen das wissen heute inzwischen fast alle Menschen auf der ganzen Erde. Wann er lebte, wo er lebte, was er lehrte und was er tat. Es ist bekannt. Und das Erstaunliche, das wirklich Erstaunliche ist, dass in allen Kulturen und Völkern, sogar in Europa, wo man das Christentum verabschiedet hat, aber meistens einfach, man ist gegen das Christentum, aber kaum einer würde sagen, Jesus war verkehrt. Sondern fast alle müssen irgendwie anerkennen, er war einmalig. Ihm kann man eigentlich nichts nachsagen. Außer diesen wenigen Verrückten, aber die nimmt eigentlich niemand richtig ernst, die unseren Herrn in Bühnenwerken oder in Filmen darstellen, so wie eigentlich alle wissen, so war er nie. Das wissen die Leute. Jesus von Nazareth, er war einmalig. Also das ist der erste Zeuge. Sein Leben, seine Worte, seine Werke, auch Atheisten, wenn sie die Reden Jesu lesen oder die Bergpredigt, die merken einfach, das stimmt einfach, man kann nichts dagegen sagen. Man kann sich höchstens ärgern oder irgendetwas, aber man merkt einfach, es ist so. Das ist der erste Zeuge, Jesus von Nazareth. Sein Leben, seine Worte, sein Werk. Dann waren Leute da, die mit ihm zusammen waren, einige Jahre, Augenzeugen, Ohrenzeugen, all dessen, die haben es aufgeschrieben und überall verkündigt, gelehrt. Das sind die Zweiten. Also schreiben wir sie auf, die drei. Ja, sogar erklärte Feinde des Christentums, also wie es der Islam ist eine dem Christentum feindliche Religion. Sogar der Koran muss Dinge sagen über Jesus, die ganz einmalig sind. In sich zwar ein bisschen widersprüchlich, aber die ganz einmalig sind. Also dass nur er Wunder getan hat. Nur er hat Titel wie Wort Gottes. So heißt er im Koran tatsächlich. Dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Dass er wiederkommen wird. All solche Dinge. Also sogar die wissen, Jesus war das Einzigartige. Auch in Indien, Hindus, ich habe immer wieder mit Hindus gesprochen und immer wieder hörte ich sie sagen, ja, Jesus, er war ganz sicher Gott, auch einer, sagen die. Aber überall weiß man, er war, ist ein glaubwürdiger Zeuge. Er war der Erste. Und nachher seine Apostel, seine Jünger, die ihn hörten, so sagt es hier Paulus, der Anfang der Verkündigung geschah durch den Herrn, nachher wurde es von denen bestätigt, die ihn hörten, das waren die Apostel, und dann ein dritter Zeuge. Gott selbst hat vom Himmel her diese Botschaft bestätigt durch Zeichen und Wunder. Diese drei Zeugen. Und die machen also die Botschaft nicht allein glaubwürdig, sondern sie ist jetzt verbürgt. Dass niemand sagen kann, es ist eine unsichere Sache. Darum ist auch eben die Strafe umso größer, steht im Vers 2. Wenn das durch Engel geredete Wort schon fest war, wenn das schon als verbindlich galt, wie viel mehr nicht dieses Wort? Ein viel größeres Wort, ein viel größeres Heil als die Errettung, die damals geschah. Und darum ist die Strafe gerechterweise umso größer für den, der das Evangelium verwirft. Nun, was ist gemeint im Vers 2 mit diesem Ausdruck, das durch Engel geredete Wort? Welches Wort meint er hier? Ah, die Verankündigung der Geburt durch den Engel. Es könnte sein, ich denke, dass etwas anderes gemeint sei. Ja, wahrscheinlich ist hier gemeint das Gesetz vom Sinai. Es geht hier im Hebräerbrief immer um die Gegenüberstellung. Der alte Bund und nachher das, was Gott durch Jesus Christus einführte, der neue Bund. Aber die Ausdrucksweise ist ein bisschen eigentümlich. Warum heißt es hier das durch Engel geredete Wort? Denn tatsächlich wurde die Geburt des Messias durch einen Engel angekündigt. Und dieser Botschaft muss auch geglaubt werden. Es wurde sogar ausdrücklich gesagt, dass Maria glückselig ist, weil sie glaubte. Und doch meine ich, dass hier die Gabe des Gesetzes gemeint sei, die wird an 3-4 Stellen im Neuen Testament mit Engeln in Verbindung gebracht. Schlagen wir dazu auf Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, der Vers 30. Da heißt es von Mose, als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in einer Feuerflamme eines Dornbusches. Dann 7, Vers 38, Apostelgeschichte 7, Vers 38, dieser, nämlich Mose, ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist, der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben. Hier also wird das direkt so formuliert, wie in Hebräer 2, Vers 2. Das durch Engel geredete Wort. Der Engel, der mit Mose redete und ihm das Gesetz gab. Also die Gabe des Gesetzes im Zusammenhang mit Engeln. Dann noch eine Stelle, Apostelgeschichte 7, Vers 53. Apostelgeschichte 7, Vers 53. Ihr habt das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet. Also auch hier, Gabe des Gesetzes im Zusammenhang mit Engeln. Und noch eine 4. Stelle, Galater 3, Vers 19. Galater 3, Vers 19. Warum nun das Gesetz, es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Also das Gesetz wurde angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers des Mose. Nun, ohne jetzt näher darauf einzugehen, was das jetzt im Einzelnen heißt, uns ging es ja hier darum, einfach zu verstehen, was ist gemeint mit dem Wort, das durch Engel geredet wurde. Gemeint ist offensichtlich also das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz. Und jenes Wort war ja schon fest. Und jenes Wort verlangte schon gerechte Vergeltung für den, der es brach, der es verachtete. Ja, wie sollten wir dann entfliehen, wenn wir diese größere, gewichtigere, herrlichere Botschaft verachten? Das also ist hier das Argument des Schreibers. Und dann fügt er eben noch hinzu und beachtet, 3 Zeugen haben es beglaubigt. Es gibt keine Ausrede. Gilt keine Ausrede. Niemand kann sagen, wir haben es nicht gewusst. Die Empfänger dieses Briefes, die Hebräer, Die hatten das alles aus nächster Nähe, wenn nicht direkt, so doch von Augenzeugen, von solchen, die es selbst noch gesehen hatten, gehört, hatten das Zeugnis schriftlich und hatten einige von ihnen, vielleicht sogar alle, selbst erlebt, wie Gott auch Zeichen und Wunder getan hatte. Kapitel 6 spricht dann davon. Also es ist beglaubigt, bestätigt durch glaubwürdige, lauter glaubwürdige Zeugen. Darum passt auf, dass ihr nicht daran vorbeitreibt. Nun, das wäre ja eine ganz große Tragödie. Bedenken wir, Gott hat dieses Volk, die Hebräer, jahrhundertelang auf das Kommen des Messias vorbereitet. Das war das große Ziel. Schaut, da ist das Ziel. Und auf dieses Ziel hin lenkte Gott die ganze Geschichte des Volkes, sandte seine Propheten, zeigt ihnen das Ziel, beschrieb ihnen das Ziel, hat auch die Zeit beschrieben, an der man das Kommen des Messias erkennen konnte. Alles war vorbereitet, das Ziel war bekannt. Welche Tragödie dann, wenn das Ziel endlich da ist, greifbar ist, in der Nähe ist, daran vorbeizutreiben. Darum sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa daran vorbeitreiben. So würde ich persönlich diesen Ausdruck, den griechischen Ausdruck Pararyomai, in Hebräer 2, Vers 1 übersetzen. Und dann fährt der Schreiber, der Apostel Paulus, fort und nennt nun die Notwendigkeit der Menschwerdung. Also wir haben in Hebräer 2 jetzt eine ausführliche Darlegung der Menschwerdung, der Notwendigkeit der Menschwerdung des Messias, des Leidens und des Todes des Messias. Denn das war das zweite Problem, das die Juden hatten. Ihr erstes Problem war eben das, ja, wie kann der Messias gleichzeitig Mensch und Gott sein? Wie kann der Sohn Davids und Herr David sein? Wie geht das? Doch, er ist Gott. Hebräer 1, nach allen Seiten wird das gezeigt, er ist Gott. Und darum über den sonst erhabensten Geschöpfen, die wir kennen, über den Engeln. Aber das zweite Problem, das manche hatten, war, aber wenn er der Messias ist, warum kommt und durfte das geschehen, dass man ihn nahm und umbrachte? Das passt doch nicht zum Messias, zu seiner Macht, zu seiner Würde, zu seiner Position. Und jetzt geht der Apostel ein auf diese Fragen, er beantwortet diese Fragen, indem er zeigt, das war nicht eine Entgleisung, die da stattfand, ein Unglück, sondern das war göttliche Notwendigkeit. Er musste Mensch werden, um dann als Mensch zu leiden und zu sterben. Das musste sein. Schauen wir uns das jetzt näher an. Hebräer 2, die Verse 5 bis 18 begründen das ausführlich. Hebräer 2, die Verse 5 bis 18. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon so weit, dass er keinen Wert jetzt diesen ganzen Abschnitt zu lesen, denn es bleibt uns nicht genügend Zeit, um dann darauf einzugehen. Aber ich schreibe einmal die Punkte auf, die er durchgeht. So sehen wir einmal die Abfolge seiner Gedanken, seines Arguments. Und nachher, heute Nachmittag, lesen wir dann den Abschnitt und schauen es uns im Einzelnen an.